Petzolds Kitchen.
Willkommen in Petzolds Kitchen. Wir sind bei Folge 32 angekommen und es gibt viel Besuch heute. Küchenchef Jan Mastantuono vom neu eröffneten Bistro Mastin in Kreuzberg wird hier zu Besuch sein. Und zwei regelmäßige Besucher heiße ich ebenso willkommen. Eva-Maria Hilker von der Espress-Zeitschrift und Bernhard Moser, Sommelier, Restaurantleiter, Chef des Feinschmecker-Festivals Eat Berlin. Die haben neben News und Geschichten ein gemeinsames Thema, nämlich Restaurantkritiken. Früher und heute. Was ergibt noch Sinn in Insta-Zeiten, was nicht?
Vorspeisen.
Davor dreimal die Vorspeisen, die News, zuerst vom Cetre Blanc, libanesisches Feinschmeckergeschäft in Charlottenburg. Das musste nach 26 Jahren schließen. Bauprojekte drängen auf das Gelände, wo das Cetre Blanc seine Lagerhallen hat. Jetzt hat Omar Saad vom Cetre Blanc beschlossen, alles muss raus, auf einem Flohmarkt und einem offenen Verkauf. Gastrogeräte, Bratpfannen, jede Menge gibt es beim Gastro-Flohmarkt am 30. April und 1. Mai auf dem Gelände der Rue Montesquieu 31, Nähe S-Bahn Weidmannslust. Und bei einem Freiverkauf am 5. bis 7. Mai. Eine Vorschau dazu schon mal auf Two Hand for Sale. The Grand in der Hirtenstraße geht den Personalmangel in der Gastronomie mit einem Angebot an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, jetzt und künftig mit der Vier-Tage-Woche. Früher war das doch eher undenkbar, aber heute, sagt Restaurantleiter Matthias Martens, sehen wir, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr viel motivierter sind und die Arbeit einfach mehr Spaß macht. Küchenchef Thilo Roth und Matthias Martens prüfen derzeit, ob die Vier-Tage-Woche auch für Lehrlinge realistisch sein kann. Links zu den News gleich neben diesem Podcast. Herbert Grönemeyer war diese Woche zu Gast bei uns bei Radio 1. Es ging um das neue Album, das zu großen Teilen in Umbrien entstanden ist. Während der Arbeit am Album mit seinem Produzenten Alex Silva musste man natürlich zwischendrin auch was essen. Versorgt wurden die beiden mit regionaler Kost von Lorena Autori.
Diese wunderbare Lorena Autori, die kam also zu uns, die hatte selber in San Gimini, wir waren zwischen Perugia und Todi, und die kam also zu uns ins Studio und sagte, für zwei deutsche Männer, die zusammen in einem Haus wohnen, kochen, mal gucken, was das für komische Typen sind. Klingt schon mal eher ein bisschen scary, so guckte die uns auch an. Sehr stolze Frau, ganz tolle Frau. Und die fragt uns dann so, was wir denn so essen wollten und so. Und dann fing die halt an mit dem berühmten Satz, ich mache euch mal Pasta e Patate. Und dann haben wir gesagt, was? Nee, also wir wollen schon ein bisschen auf die Linie achten. Also lange Rede, kurzer Sinn, es stellte sich aus, die war wunderbar, eine wunderbare Frau. Hatte selber bei einem Sternekoch gelernt und kochte für uns, setzte sich immer zu uns, rauchte ihre Zigarette, trank ihr ein Glas Wein. Und wir als beide Sentimentalen, er Italiener, ich meine Mutter aus Estland, Tallinn, meine Vorfahren auch aus Russland, beide sentimentale Quietscheenten, haben wir gedacht, okay, haben sie gefragt, ob sie ein Kochbuch hätte, weil wir das auch vielleicht gerne nachkochen wollen würden zu Hause. Sie sagte nein, und da haben wir gesagt, oh, dann machen wir doch eins. Da hat die gesagt, ja, noch so, jetzt schwätzen die auch noch doof rum, die beiden. Also wir sind so Großmäule.
Ja, aber die Großmäuler haben nicht nur dahergeredet, sondern als Gemeinschaftswerk entstand wirklich Fatto a Mano, Lorena Autuoris italienische Küche, handverlesene Rezepte für Alex Silva und Herbert Grönemeyer, gerade erschienen, kostet 32 Euro. Und damit ist es jetzt Zeit für den ersten Gast in Petzolds Kitchen. Ein regelmäßiger Gast, Bernhard Moser. Einmal mehr treffen wir uns im Prenzlauer Berg Restaurant Soda Zitronen, das er leitet. Regelmäßig treffen wir auch auf Ruben, den Kochlehrling in Petzolds Kitchen. Ich begleite ja seinen Weg als Jungkoch. Heute ist der direkt nicht dabei. Indirekt schon. Denn es geht um Jean-Anthelme Briand Savareux. Nachdem Rubens Kochschule benannt ist und nach Briand Savareux wiederum auch ein Käse und ein Dessert benannt wurden. Aber das lassen wir uns jetzt alles von Bernhard erzählen.
Sit mit Bernhard.
Ein regelmäßiger Gast in Petzolds Kitchen bist du, Bernhard. Grüß dich, hallo.
Hallo.
Seit einiger Zeit aber auch Ruben, der Kochlehrling. Man sagt, ja, wir hätten verwandtschaftliche Verhältnisse, lassen wir das mal so stehen. Der ist heute direkt nicht dabei, auch nicht seine Lehrherren, nämlich die Gebrüder Eggert, wo er arbeitet, aber der Briard Savareux. Warum? Weil es die Briard Savareux Kochschule gibt, die du auch ganz gut kennst, die, glaube ich, die größte Europas ist, die ich schon ein paar Mal besucht habe, benannt nach dem. Und dann haben wir nämlich auch schon eine Verbindung, einem Gastrosophen, Briard Savareux, 18. 19. Jahrhundert. Was fällt dir zu dem ein?
Ja, Ende 18. Jahrhunderts, also war der Erste, der sich in einer anderen Art und Weise mit Gastronomie und Kochen beschäftigt hat, was deshalb spannend ist, weil er ursprünglich Richter war, in Frankreich lebend und ist leidenschaftlicher Koch gewesen und hat aber auch wahnsinnig gern und gut geschrieben und hat deshalb sehr, sehr viele Standardwerke für die Gastronomie und für die Gastrosophie geschrieben. Also ganz wichtiger Mann in der Branche.
Irgendwo habe ich auch aufgeschnappt, die Richterei zu jener Zeit ließ ihm genug Zeit für seine Passion. Ja, genau. Also der hat sich, glaube ich, nicht tot geschuftet, hat dann geschrieben, Gastrosophie, also er war kein Restaurantkritiker in dem Sinne.
Nee, das gab es damals noch nicht in der Form. Das ist ja so die Gastronomie im klassischen Sinn, also er lebte ja quasi auch zu Beginn der Französischen Revolution, das auch dazu führte, dass er große Probleme als Richter hatte, also er musste dann auch zeitweise in die Schweiz flüchten und lebte auch eine Zeit lang in Amerika, weil er sozusagen auch gejagt wurde. Er hatte beruflich eigentlich nichts damit zu tun und man muss sagen, dass die klassische Gastronomie, so wie wir sie heute kennen, ist ja erst im Rahmen der Französischen Revolution entstanden, weil die Köche und Butler, die zu Hofe waren, die waren plötzlich arbeitslos, weil deren Arbeitgeber enthauptet wurden und die konnten eben nichts. Die hatten lustig. Dann eben auch die Idee, okay, wir schließen uns zusammen und was es damals gab, waren so Tavernen für Reisende. Und dann hat man eben so Tavernen übernommen und hat das aber dann auf ein ganz anderes Niveau gehoben, weil in den Tavernen damals gab es eben einen Gang und man konnte da halt schlafen, wenn man Reisender war.
Wunderbar, wunderbar beschrieben in dem Film à la carte.
Perfekt,
ja? Genau. Das Gasthaus, das Wirtshaus, geboren aus dem Geist der Französischen Revolution.
Sie werden nicht nur deine Küche schätzen, sondern auch bereit sein, mehr zu zahlen, wenn sie gut bedient werden.
Bald werden die Leute Umwege machen, um zu genießen, was ihr zubereitet. Sie werden wegen euch kommen, Monceron, um sich an der Quelle eurer Küche zu stärken.
Man sagt, am Palais Royal macht ein gewisser Beauvillier gute Geschäfte, weil er Abgeordneten, die in Paris wohnen, seine Gerichte servieren kann. Aber er hat sicher nicht dein Talent. Du könntest ein wichtiger Akteur dieser Zeit werden. Eine Menschheit, die sich gut ernährt, ist eine Menschheit, die besser denkt. Und eine Menschheit des Fortschritts.
Ihr könntet die Preise an die Portion anpassen, so wie wir es heute gemacht haben. Auf die Weise könnten wir so gut wie jeden Gast bewirten. Adlige, Bourgeois und auch Bauern.
Wir bieten einen ganz neuen Ort an. Stell dir vor, ein Buffet, das allen offen steht. Jeder würde seinem Appetit entsprechend bezahlen.
Gott bewahre mich.
Jetzt lass dein Gott da, wo er ist. Hätte er nämlich einen Sinn für gutes Essen, wären wir alle dickbäuchig, satt und zufrieden. Aber das Volk verhungert. Also entweder existiert dein Gott nicht oder er ist ein armseliger Feinschmecker. Ich rede davon, dem Koch die Macht zu geben. Die Welt verändert sich gerade. Und es liegt an dir, dich mitzuverändern.
Ich glaube, wir werden beide sofort dafür, dass ein Hauptfach an den Schulen eingeführt wird, Gastrosophie, weil es darum geht, zu genießen, aber auch sinnvoll und wertewahrend mit dem Essen umzugehen. Der Mann war seiner Zeit weit voraus.
Ja, und von ihm stammt auch der Satz, zeig mir, was du isst und ich sag dir, wer du bist.
Ja.
Und er war da schon
Karl Marx gewesen.
Ja. Und er war da wahnsinnig visionär und hat sehr, sehr viel bewegt. Insofern finde ich das auch so toll, dass nicht nur Käse nach ihm benannt wird und Dessert, sondern eben auch Berufsschulen. Das finde ich schon klasse.
Okay, dann nennen wir die aber auch, wenn du sie schon benannt hast, nämlich einmal den Briard Savareux, über den erzählst du auch in deiner Weinschule, wenn es um Käseseminar geht.
Genau, genau.
Kurz Biografie zum Briard Savareux Käse.
Ja, Savareux ist ein Käse, der aus der Champagne stammt. Ein relativ neues Rezept, ist kein traditioneller Käse, kommt aus den 1930er Jahren. Ist ein Frischkäse, der mit Weißschimmel überzogen ist, hat einen ganz hefigen, sehr, sehr frischen, säurebetonten Geschmack und passt dementsprechend perfekt zu Champagner.
Mhm. Und den Savareux als Kuchen habe ich selber jüngst gegessen, wenige Tage her, ein Hefeteigkuchen, der in Rum getränkt wird. Wo?
Ja.
Bei Jan Mastantuono,
Der ist Küchenchef gewesen in Paris. Ein Savareur, hat er mir auch erklärt, hat den großen Vorteil, wenn du ein Bistro leitest, was er tut an der Gneisenau in Kreuzberg, da hast du nicht viele Köche in der Küche. Mhm. Das muss schnell gehen, Schlag auf Schlag. Und da ist dieser Kuchen richtig, der wird getränkt, da braucht man nicht so viele Köche, die den Brei verderben, sondern der steht da. War großartig, ja.
Sehr schön.
Jan Mastantuono, kleiner Seitenexkurs,
ja,
hat gekocht und fürgekocht den Alain Ducasse. Und da haben wir immerhin einen Küchenchef, der in drei verschiedenen Städten zur gleichen Zeit drei verschiedene Sterne hatte. Also ja, Champions League. Mhm. Und der sagt, ja, aber Paris mit einer zweijährigen Tochter, nicht lustig. Da habe ich in Berlin viel mehr Spaß. Und dann hat er gesagt, und dann haben wir uns das hier angeschaut. Und ich muss sagen, es gibt fünf französische Restaurants, die ich sehr gut finde. Also naja, so, so. Ich mache einfach ein Bistro auf. Ich will keinen Stern, wie in Paris. Ich will einfach Spaß haben und mache ein richtiges Bistro mit tollen Sachen. Also ja, Blutwurst und Schweinenacken. Dann auch vegetarische Gänge, die zwar gar nicht mehr so nach Bistro schmecken. Es ist jetzt nicht Coq au Vin, aber das Französische schmeckst du natürlich. Wieso kommen so Leute wie Jan Mastantuono oder du warst auch bei Asaf Granit im Bertha, wieso kommen so Hochdekorierte nach Berlin? Was ist deine Vermutung?
Naja, Berlin ist halt schon immer noch gehypt. Das ist das, was wir nicht so richtig sehen, da wir in dieser Stadt uns über irgendwelche Kleber oder wie auch immer ärgern. Aber sobald man im Ausland ist, sobald man auch sagt, ich komme jetzt gerade auch aus Paris, und wenn man da sagt, man lebt in Berlin, dann finden die Leute das einfach cool.
Ja, ja, und das also, sollten wir uns hier auch immer klar machen. Also ja, nicht zwar ja, ja, irgendwie großkopfert werden, wie ihr in Österreich sagt, ja, aber sagen, also wie toll, welche Möglichkeiten man hat. Und dann hat der Jan Mastantuono auch noch gesagt, und man kann sich's immer noch auch leisten.
Ja.
Versuch mal eine Wohnung für Familie da in Paris zu bekommen.
Ja? Ich habe mir das angeschaut, das ist irre. Du zahlst für kleine 26 Quadratmeter Dinger, zahlst du eine Viertelmillion Euro. Also da sind wir in Berlin noch weit weg, Gott sei Dank. Mhm. Aber ja.
Ich will mit dir über die Kritiken sprechen. Beim Gastrosophen Priya Savarin ist man nicht so weit davon entfernt. Du hast ja selber Restaurants besprochen für alle möglichen Magazine und Institutionen. Was macht für dich die Restaurantkritik aus? Ich mache noch einen kleinen Zwischenwurf und da sind wir noch mal bei dem Kochlehrling Ruben, dessen Lehrherrn, die waren vergangenen Sonntag bei Grill den Hänsler. Und als die bewertet wurden, Ralf Zacherl war noch da und Ali Güngermüs. Genau, immer nicht so einfach zu merken. Ja, da sind alle türkischen Klischees als Vokale drin im Namen, genau. Und natürlich der Hänsler, dann war der Rachter, Restauranttester und Koch, der hat es bewertet, der Kalmund und eine Influencerin, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Und man konnte genau sehen und hören in der Bewertung, dass der Koch als einziger wirklich einem erklären konnte, was da stimmig war in dem Gericht. Die anderen waren so aus dem Bauch heraus und ein bisschen Know-how, aber ein Koch als Restauranttester, du bist ja auch Koch, unterscheidet sich schon. Und er sagte dann auch, wir wollen hier Spaß haben und deswegen müssen wir das Ganze ein bisschen ernst nehmen. Fand ich einen super Quote.
Ja.
Du über Restaurantkritiken, was ist dein heute in 2023, deine Idee davon?
Na, ich glaube halt, der Restaurantkritiker, also der irgendwie mit gespreizten Fingern irgendwo im Restaurant sitzt, das Ding gehört der Vergangenheit an. Ja, also dieses irgendwie Rumnölen auf hohem Niveau, das ist einfach nicht mehr angebracht. Ich glaube ganz einfach, was wir brauchen, sind Menschen, die uns Restaurants empfehlen und vor allem, die uns Restaurants beschreiben. Letztendlich, ein guter Restaurant-Tester ist ein Mensch, der ein Restaurant im Gefühl beschreiben kann. Also wie fühlt sich das Restaurant an? Welche Menschen fühlen sich da wohl? Für wen ist es nicht so geeignet?
Genau, also für wen eignet sich das? Ja?
Genau.
Sowas gibt es ja heute auch bei einer Musikkritik. Ne? Da ist aber nochmal anders, wenn du, ich mache ja auch eine Musiksendung, wenn ich da mal sage, das ist jetzt nicht so toll, wird die Band davon nicht untergehen. Aber wenn ein gewichtiger Kritiker, und die gibt es ja immer noch, heute ein kleines Restaurant in den Anfängen zerreißt, kann das die Existenz kosten. Und ich weiß nicht, ob das auch noch zeitgemäß ist.
Ja, ich habe schon durchaus auch in meiner Zeit als Restauranttester Restaurants erlebt, wo es einfach besser ist, wenn die vom Markt verschwinden. Das muss man einfach auch sagen. Und ich finde auch, wenn man als Restauranttester wo drin ist, man muss halt immer den Leser vor Augen haben. Ich hatte ein Restaurant erlebt, da wurden wir halt wirklich von vorne bis hinten über den Tisch gezogen. Und die Weine waren völlig überteuert. Beim Menü gab es keine Präsenz. Das war wirklich Beschiss. Man wurde als Gast in diesem Restaurant betrogen. Und da habe ich damals schon auch den Ehrgeiz entwickelt, das in aller Klarheit zu schreiben, um den Leser genau vor dieser Erfahrung zu schützen.
Ja, ich würde sagen, also wenn das so ist, gebe ich dir recht. Ne? Also wenn da schon wirklich man über den Tisch gezogen wird, im wahrsten Sinne des Wortes, klar. Wenn es den Erwartungen nicht so entspricht, kann ja auch sein, neues Restaurant, da stimmt noch was nicht. Ich würde heutzutage in Berlin mit der reichen Auswahl und die vielen, die es wirklich verdient haben, dann rausgehen und sagen, mache ich noch ein zweites Mal oder ich berichte nicht.
Genau.
Also einfach durch diesen Ausschluss, das wirklich runterschreiben, würde ich umgehen. Also ich finde auch manches davon nicht, ja, legitim ist es schon, aber sollte man das wirklich machen? Wie ist es denn mit der nächsten Generation? Die schreiben gar nicht mehr viel, sondern die machen Fotos, die sind über jedem Gang und knips, 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 die ganze Instagram- und auch TikTok-Generation, die werden ja richtig gewichtig. Die haben dann manchmal Followerzahlen, da kann ein Restaurantkritiker für blind nur von träumen. Wie siehst du die?
Extrem kritisch. Ich kann es nicht anders sagen, einfach weil es wenige gibt in dieser Influencer-Szene, die sich nicht selber ins Zentrum stellen. Ja, und wenn ich irgendwo in einem Sterne-Restaurant bin, wo sich ein ganzes Team komplett bemüht und da sitzt dann ständig, ist es auch ein bisschen Klischee, aber da sitzt halt ständig jemand mit Duckface und macht eher von sich Fotos mit den Tellern im Hintergrund, da kriege ich wirklich, wirklich, da kriege ich Aggressionen. Ja, das finde ich irgendwie ganz, ganz schlimm, wenn man sozusagen das Handwerk der Köchinnen und Köche benutzt und darauf sozusagen irgendwie so ein Influencer-Hype kreiert. Ja, das ist, gibt viele seriöse, es gibt auch sehr, sehr gute. Ja, es gibt die Sternefresser, es gibt Roy Toll und so weiter, die wirklich sehr sachkompetent auch schreiben, aber im Gro ist es so, dass es auch schwierig ist und vor allem, was ich so schwierig finde, auch an dieser ganzen Instagram-Geschichte, wenn dann mal ein Koch eine gute Idee hat oder eine Köchin und einen völlig neuen Gang kreiert, dann ist das sofort auf Instagram und dann ist es plötzlich irgendwie 2-3 Monate später auf der ganzen Welt quasi, kann man plötzlich auf diese Idee stoßen. Ja, und das macht so ein bisschen schade. Ich finde es auch schade, wenn ich jetzt irgendwie in ein Restaurant gehe, gerade in der gehobenen Kategorie, und ich kenne eigentlich alle Gänge schon, ja, weil ich mich vorher eingelesen habe zu sehr, weil ich die vorher schon auf Fotos gesehen habe, weil ich die Effekte, selbst wenn die Soße angegossen wird, gibt es davon schon irgendein Instagram-Video, wie jemand eine Soße angießt.
Ob es denn, so heißt es ja auch, Instagrammable ist.
Ja, genau.
Schreckliches Wort.
Es gibt Restaurants, die mittlerweile das ganze Lichtkonzept danach ausrichten. Ja. Ja, und das finde ich schade, weil es so diesen Intimcharakter eines Restaurantbesuchs und diese Überraschung einfach ein Stück weit wegnimmt. Und das finde ich halt extrem schade.
Schlussendlich, welche Form von Restaurantbeschreibung von außen brauchen wir dann? Oder ist es einfach im Augenblick eine relative Leerstelle, die mehr und mehr neues Leben bekommen wird?
Ja, das ist meine Meinung. Ich glaube, wir haben noch nicht den richtigen Weg gefunden, wie wir in Zukunft über Gastronomie reden wollen. Auch wie das ganze Empfehlungsmanagement funktionieren soll. Es ist ja nach wie vor so, jetzt ist ja gerade der neue Guide Michelin erschienen, das hat eine wahnsinnige Strahlkraft, wenn da jetzt diese Restaurants einen Stern bekommen. Das ist was, das wirklich eine hohe Glaubwürdigkeit hat und also es hat schon noch eine Relevanz, aber uns fehlt noch der Hebel, wie wir das in Zukunft kommunizieren wollen.
Alle, die für den Guide Michelin schreiben, fast alle sind ehemalige Köche?
Sagt man, ja. Das ist tatsächlich so, dass beim Gourmet sind es viele, viele Journalisten, die halt aber teilweise wahnsinnig Ahnung in die Tiefe haben. Ja, ist wirklich, das merkt man in den Texten vor allem in der Vergangenheit sehr, sehr stark an, dass die wirklich sachkompetent sind. Ansonsten wird es eh schon wieder relativ dünn. Ja, es gibt noch so Gusto, Feinschmecker und. Die haben eine gewisse Relevanz, aber bei weitem nicht diese internationale Strahlkraft. Und ich kenne das auch von mir selber. Ich verreise mindestens einmal jährlich in irgendeine Metropole.
Im Sinne von reisen und nicht verreisen.
Ja. Und ich orientiere mich in erster Linie nach dem Guide Michelin tatsächlich.
Ah ja, wirklich in der Tat. Okay. Ja. Ich bin, also du weißt ja, regelmäßiger Gast bei Petzolds Kitchen ist auch Eva-Maria Hilke vom Espress. Und ich finde, solange wir noch Leerstellen haben, wie es denn mal weitergehen soll in der Restaurantkritik, Beschreibung, dass da genau der richtige Weg ist, die recherchieren, Eva-Maria Hilke und ihr kleines Team, was gibt es in der Stadt? Du hast die große Auswahl und es wird wenig vorgeschrieben.
Ich muss da bei Eva-Maria Hilke wirklich auch mal großes Lob aussprechen. Und das ist für mich immer wieder erstaunlich, dass wenn man diese Zeitung in die Hand nimmt, wie tief die wirklich in der Materie drinsteckt. Die hat wirklich eine Trüffelnase vor dem Herrn. Ja, und das ist auf jeden Fall eine, die mit erstaunlicher Präzision immer die neuen Sachen zuerst vorstellt.
Trüffelnase hört und riecht mit, die wird gleich in diesem Podcast auch auftauchen. Vielen Dank, Bernhard.
Schöne Grüße an Sie.
Könnte nicht schöner sein, oder? Unter Foodies, Bernhard lobt die Eva Maria, die bestimmt den Podcast hört, vielleicht gerade also. Eva Maria, das Lob gehört und gebührt dir. Auch mit Eva Maria spreche ich über das Thema Restaurantkritiken, Oldschool und in Zeiten von Instagram. Im zweiten Teil des Gesprächs, in den kommenden gut 6 Minuten, geht es erst einmal um das neue Espressheft April-Mai, gerade erschienen. Wir treffen uns zweimal in kurzem Zeitabstand. Die Eva Maria und ich vor dem Treff in der Espress-Redaktion waren wir nämlich auch im Mastan.
Eating in Berlin mit Eva Maria.
Eva Maria Hilger, wir treffen uns einmal mehr in den Räumen von Espress. Tyson, der Labrador, läuft rum und sucht. Da lassen wir uns aber nicht davon abhalten. Es gibt das neue Heft, jetzt immer als Doppelheft. Und wir sind April, Mai. Mhm. Gar nicht so lange, dass wir uns getroffen haben letzte Woche im, sagt man Mastan oder Mastan, jedenfalls von Jan Mastan Tuono, das neue Restaurant, der ist von Paris rübergekommen mit Familie an der Gneisenaustraße, ein Bistro. Wie fandest du es?
Ich muss ehrlich sagen, ich fand es herrlich. Also ich hatte so viel Spaß an dem Abend. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Die Stimmung war super. Das hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass das Essen nochmal doppelt so gut geschmeckt hat. Also ich fand das Tartar mit den Austern auf dieser hauchdünnen Zitronenscheibe oben drüber Granny Smith Apple. Das war ein Frühling von Gruß vom Meer. Also ich fand es ganz großartig.
Ich hatte auch noch das Simmertaler Rind in Streifen und dazu frittierte Kapern. Mhm. Und das war auch eine wunderbare Kreuzung. Und dann sagte jemand, ja, ist das denn hier überhaupt französisch, weil Bistro und so. Und ich fand, so wie gekocht wurde, war sehr französisch. Es war jetzt nicht Coq au Vin, so klassisch, sondern waren schon andere Gerichte. Aber der kocht schon französisch auf sehr gutem Niveau. Immer noch good value for money. Man muss sagen, der Jan Mastan Tuono hat in Paris mit Alain Ducasse gearbeitet. Also sehr bekannte Namen ist hier rübergekommen, weil dem Berlin so gut gefällt. Ähnliches bei dem Küchenchef oder auch Inhaber vom Bertha. Der kommt eben so aus Paris, ein israelischer Koch, Asaf Granit. Da kommen ganz bekannte Namen hierher. Hat das irgendwas zu bedeuten? Dass denen Berlin so gut gefällt?
Ich weiß es nicht. Das kann ich dir nicht genau sagen. Aber ich fand jetzt zum Beispiel Mastan einen authentischen Franzosen, weil wir denken ja immer, La Masseur ist der Franzose, ist er nun auch nicht, ist ein sehr Berliner Franzose. Mhm. Und das hat mir eben sehr gut gefallen. Also das ist einfach das ist, was ich aus meiner Jugend kenne. Ich habe ja in der Nähe vom Elsass gewohnt, wir waren jedes Wochenende da drüben und haben super gegessen und es kommt eben daran. Zu Bertha, das ist dieser Starkoch, der in der Welt, glaube ich, weiß nicht wie viel, 16 Restaurants, ja, ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Und das ist so ein Geschichtenerfinder, denke ich. Da hat für Berlin diese, ich glaube, Großmutter Bertha ausgegraben. Da hat er dann den Namen zu. Und die haben das im Lokal auch super gemacht mit den Fotos von allen Großmüttern, der Angestellten, Serviceleuten. Also es hat schon was sehr Anheimelndes. Das Essen ist okay. Was mir gut gefällt, ist einfach, wenn man so ein bisschen Party haben will, aber nicht zu viel, ist es genau der richtige Ort.
Genau, die stehen an der offenen Küche, an dieser langen Bar und der Koch, der mich bediente, der Jem, der brüllte immer, yes Chef, ja, wenn die Aufträge aus der Küche kamen. Also das war fast so ein bisschen Event-Gastronomie und ganz viele Fotos von der Bertha. Also auf jeden Fall eine gute Geschichte und zwei Bereicherungen. Mastan, ja, oder Mastan, man kann es ja jetzt so oder so aussprechen, wirklich authentisch, total lustig, dass die gerade auch erst angekommen sind. Alles Franzosen, die da wild Franglais, Englisch sprechen mit dir und auch sehr enthusiastisch sind. Das konnte man dem schon anmerken.
Also, meinst du jetzt Mastan?
Mastan, ja, ja.
Ja, ich finde, das ist, wie soll ich dir das erklären? Das ist einfach eine gute, sehr gute Küche, die großen Wert auf die Produkte auch legt. Das ist ja bei uns üblich. Aber diese Handschrift, dieses Südfranzösisch-Französische, das gefällt mir so gut. Und das ist preislich auch unterirdisch günstig. Also ja. Ich komme jetzt aus dem Fine-Dining-Bereich. Ne? Genau. Da haben wir ja gerade den Wahnsinn zu laufen, was da an Preisen abgerufen wird.
Sagen wir gleich, aber ich möchte das Südfranzösische gerne ergänzen. Der kommt aus Marseille. Ne? Deswegen dieses Südfranzösische auch. Jan Mastantuono mit italienischen Vorfahren. Aber jetzt Fine-Dining, der Wahnsinn. Erzähl's mir.
Na, ich finde, die Preise gehen einfach derartig hoch beim Fine-Dining-Bereich, dass du, wenn du ausgehst, zurzeit nicht unter 90 Euro für 4 Gänge irgendwie durchkommst. Mhm. Ich verstehe vieles. Also ich weiß, dass die Lage brutal ist. Also existenzielle Sorgen treiben die Gastronomen eben auch um. Aber ich dachte eher, dass sie mehr flexibel sind, dass sie mehr überlegen, wie können sie mit Produkten große Leistung bringen, ohne dass es den Gast so verschreckt.
Ja, und dann gleichzeitig machen Restaurants auf, ist ja auch noch nicht so lange her, wie das Kramer, auch mit Anspruch an der offenen Feuerstelle, was da preislich ein bisschen drunter ist. Und vor allem das Trio von Vadim Otto Ursus, über das du ihr berichtet im neuen Espressheft. Und das unterläuft das jetzt ja ein bisschen. Ne? Das geht in Richtung Wirtshaus. Da bist du mit dem Hauptgang, ich glaube, 16, 17 Euro. Und das geht dann in eine andere Richtung, die ich auch öfters in der Stadt schon beobachten kann.
Also das Trio mag ich sehr gerne, weil es wirklich das ist, was wir uns eigentlich auch immer wünschen in so einer Großstadt, dass du irgendwo so ein Restaurant hast, wo du mal mit Freunden vorbeigehen kannst, ohne groß viel Shishi, wo sich halt die Situation mit Gesprächen, mit Freunden entwickelt und nicht das Essen die Hauptrolle spielt. Aber ich war da und ich dachte schon, nee, das wird für Spontanbesuche nie was werden. Und es ist reserviert bis Mai, ausreserviert.
Unglaublich.
Also es ist wirklich ein Erfolgsmodell. Ich meine, jetzt muss man auch sagen, Vadim ist auch ein wirklich taffer Typ, der ruhig bleibt, der bei seinen Prinzipien bleibt. Also der nie irgendwie einen Höhenflug kriegt oder merkwürdig wird oder so. Also das imponiert mir sehr.
Und hat zwei Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter aus dem Otto mitgenommen und die haben das jetzt quasi als weitere Seitenprojekte aufgemacht. Mein kleiner Tipp, um reinzukommen, um 18 Uhr bekommt man manchmal was an ein bisschen so schräg gelegenen Tagen. Und so bin ich dann auch reingekommen. Man saß direkt an der Bar und das war auch wunderbar gut. Und es ist aber wirklich sehr voll. Wir haben allein die Salzgurke, ja, also richtig so Spreewaldgurke, mit Meerrettich genossen und Soleil. Ja, solche einfachen Sachen, aber wir haben uns hingekniet. Das war wirklich großartig. So viel über das Restaurant Trio und über das Mastan oder vielleicht auch Mastan und die Themen im Espress. Nachdem Eva Maria und ich beide so den Jan Mastantuono und sein Bistro gelobt und gepriesen haben, folgen hier gut 7 Minuten Gespräch auf Englisch und Franglais und etwas Deutsch mit dem Meister selbst. Aufschlussreich. Warum verlässt so ein Spitzenkoch das Epizentrum der kulinarischen Genüsse in Frankreich und kommt nach Berlin? Und was macht ein Bistro aus? Was eine Brasserie? Erfahrt ihr alles jetzt.
My name is Jan Mastantuono.
You've worked with Alain Ducasse. You are from Marseille. So you are at all the right spots when it comes to culinary life. Why Berlin?
Actually, this is a nice story because my wife is German and French. And when we met when we were living in Paris, we just came like seven times in 1 year for weekends and enjoying. I really fell in love with this city because it's a way of life, people are really open-minded, and it's a quality of life. It's like you have more space and it's really, I mean, chill. It's really chill. So we decided to have a family. So we had many options. We wanted maybe to go back to south of France, what we did during the lockdown, because it was better to go back in the south, of course, compared to Paris, which was really stressful. And after this period, we said, okay, do we stay in south of France? Do we keep on this plan of moving in Berlin? And say, okay, we're going to organize everything to move to Berlin. It took like 6 months to prepare everything, and then we moved. This is it. And actually, to be honest, we have a daughter, a small daughter. She's 2 years old. And the plan was to, I was thinking about it at the beginning, and my wife agreed, of course. It was really important for me, for my daughter, to have two cultures, German and French. And Berlin was a perfect place for that, because compared to Paris, for example, which I love, of course, I don't want to talk about Paris, but when you have a kid in Paris, it's like, it's really complicated. And here in Berlin, you just arrive and people just open you the door and they welcome you in a restaurant. And when you have a kid, you're not like persona non grata, you're not. About my career and about opening a restaurant, it was exactly the best place to open a restaurant, because you have less competition, people are really more open-minded, it's less aggressive, I mean, as in the food industry, I mean. Also, what I saw, it's like you have many French restaurants in Berlin. I would say you have five, which are really good. And I wanted to bring something new and to because I have the kitchen, the cuisine is a passion for me. And so I like to give what I have in my heart and in my guts. And so I said, okay, I'm going to give to Berlin my cuisine, and I'm sure it's gonna work. I hope it's gonna work.
I have to ask again. So you say for your daughter this is a great place, and your wife enjoys it, and you find good spaces here. But you're not just someone. I mean, you come from, I repeat, from Marseille. You've worked with Alain Ducasse. You had two restaurants that you you were in charge. I mean,
exactly.
You know, you don't get much better than this. So you say it's less competition here, but is it still as demanding for you as it was in
Paris? It is, because actually I was doing exactly the same kind of cuisine in Paris, bistro cuisine, which is seasonal cuisine, the menu changing every month, every 2 weeks. We work with wonderful producers, and I wanted to do the same here in Berlin, but honestly, when I was working for Alain Ducasse, I learned a lot. But after 5 years, I was exhausted. I was earning my life very well. I was respected as a chef. I had many contacts. But my plan was to have a family life. Because in Paris, if I would have stayed with Alain Ducasse, I would have worked more, earned my life very well, even more. But I couldn't see my daughter. So that was the point. And I said, no, I don't want it.
Now, this is a bistro. We know the word in Berlin as bistronomie, which
exactly.
Is a certain thing. What distinguishes a bistro from a brasserie?
That's
concept?
Really easy. A bistro and a brasserie, what is it? A brasserie at the beginning was a brasserie in Paris. At the end of the 19th century, it was a place where they were created the beer. So it was a huge place where you could have a beer and have a meal at any time of the day. And after, it became more and more famous, because in Paris you have wonderful classical brasserie. But the typical brasserie is a lot of seats, more than 100. It's a fixed menu. It never changed. Like during a year, you always have the same menu. It's a big menu with a lot of classic from the French cuisine. And you can eat, normally you can eat all day, from the breakfast until night. And sometimes you even have in Paris some brasserie who are open 24 hours, 7 days a week. And there is one whose name is Le Pied de Cochon, and they say they lost the key. Nobody has the key of this brasserie, because it's always open. It's never closed. This is a brasserie.
Okay.
A bistro. At the beginning, talking about history, it was a place where you could buy charcoal, because before there was, you couldn't find gas everywhere. So it was a place where you could find charcoal and buy your charcoal. So you came, and as I said, okay, we're going to sell a coffee, we're going to sell a little bit of wine when people come and buy the charcoal. And after that, it became more and more sophisticated, I would say, as they were getting better, and the place was becoming a restaurant. But a bistro is a small place, 40 seats until 80 seats maximum. Normally, you change the menu every day. It's a market menu. When you come back from the market, you make the menu. You create the menu for the lunch and for the dinner. This is a bistro. And normally, this is a place where you have a lot of wine, like here in Mastan.
Okay, when we look into
your restaurant, we have a long line of tables all close to each other. Mm-hmm. It's comfortable, but you don't have a lot of space, and you sit next to the neighbors. You might get into conversation with the neighbor while you eat.
So exactly.
You eat, you have fun. Then there's the bar, and you can sit there and just have a wine and probably just a snack.
Exactly. Yeah. This is bistro, 100%.
Okay.
Yeah. Because bistro is a lieu de vie, we say in French. It means a place where you have life. You have people coming from, okay, I get a coffee, I get a glass of wine, I get some charcuterie, I stay 50 minutes, I talk to the boss, and I know everybody. It's a kid's place where everybody knows each other. That's why I know in Berlin, people don't really like to be... I mean, in a restaurant, in a beer garden table, it's okay.
Yeah.
But in the restaurant, no. But this is typical, like, this is a warm place. And this is what I want people to feel here. I mean, I want them to feel at home.
Thank you very much.
Thank you. Thank you for welcoming me so well. Thank you.
Jan Mastantuono... Très sympa. Alleine für den Savarin-Kuchen getränkt in Rum werde ich da bald wieder hingehen oder auch einfach auf einen Wein an der Bar. So, wir treffen noch einmal Eva-Maria Hilke. Sie erzählt über das Brex mit 2G in Mitte mit seinen koreanischen Egg-Drop-Sandwiches und es geht jetzt um Restaurantkritiken und Besprechungen in Zeiten von Instagram. Und über die Oldschool der gefürchteten Restaurantkritiker wie im Film Ratatouille, wo aber selbst der typisch missgrämige Restaurantkritiker sein gutes Herz findet.
Die Arbeit des Kritikers ist in vieler Hinsicht eine leichte. Wir riskieren sehr wenig und erfreuen uns dennoch einer Überlegenheit gegenüber jenen, die ihr Werk und sich selbst unserem Urteil überantworten. Am dankbarsten sind negative Kritiken, da sie amüsant zu schreiben und auch zu lesen sind. Aber wir Kritiker müssen uns der bitteren Wahrheit stellen, dass im Großen und Ganzen betrachtet das gewöhnliche Durchschnittsprodukt wohl immer noch bedeutungsvoller ist als unsere Kritik, die es als solches bezeichnet.
Essen und Trinken in Berlin mit Eva Maria.
Jetzt wird's ganz einfach, gut, schnell und angesagt, denn so heißt es, so ist er beschrieben, der Artikel im Espresso.
Genau, wir machen das seit jetzt 2 Ausgaben, dass wir sozusagen die Instagram-Generation da abholen und immer gucken, was empfehlen die eigentlich. Okay. Und dann gehen wir da hin und interviewen dann die Betreiber, warum sie das machen und so weiter und kontrollieren auch, ob die Qualität auch gut ist. Und bisher war, also muss man Chapeau den Hut ziehen, also bestimmte Influencerinnen und Bloggerinnen haben Geschmack, also muss man schon sagen. Und die sind halt auch in einer Preisliga, die sich jeder eigentlich auch leisten.
Wir haben noch gar nicht gesagt, um wen es geht. Es geht um Breaks mit Doppel-G. Erzähl mal, was es da gibt.
Das sind Egg-Sandwiches. Das ist mit Ei. Also wenn man auf die Homepage kommt, denkt man, oh Gott, das ist McDonald's in Ei-Form. Aber es ist wirklich ein schicker Laden, gut durchdacht, schöne Sandwiches. Also es macht einfach Spaß.
Okay, weil es auch nie so, ich finde nach wie vor nicht so einfach ist, etwas zum Mitnehmen, mittags zu bekommen, was ganz gesund ist, was Fastfood der besseren Sorte ist. Also wenn das eine weitere Adresse ist, dann werde ich die auf jeden Fall auch testen. Du sprichst von Instagrammern, von Influencern. Und das sind ja so die Next Generation zu den Restaurantkritikerinnen und Kritikern. Was ist dein Verhältnis dazu, wenn du wieder an so einem Presseessentisch sitzt, wie vielleicht jüngst im Mastar oder ähnliches Restaurant und da sitzen die ganzen Influencer und schießen Fotos und du kommst vielleicht noch von der alten Schule, wo dann lange Berichte geschrieben wurden und Reviews des Restaurants?
Ach Johannes, die gibt's doch nicht mehr.
Ja.
Ich meine, es gibt noch, jetzt wirst du wieder schäumen, es gibt die alten weißen Männer des Foodjournals. Die tun so, als ob sie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Die wissen doch gar nicht mehr, was wirklich los ist. Die meisten denken, wenn sie einmal irgendwo bei einem Sternekoch essen waren, haben sie die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich hasse es. Es ist so nicht. Es gibt so viel gute, vielschichtige Sachen, die wir gar nicht, ich nicht ausprobieren kann. Und da sind die ganzen Influencerinnen und Bloggerinnen unheimlich wichtig mit dem neuen Input. Die gehen da völlig unbelastet dran. Ich bin nicht mit allem gut, aber das ist eine moderne Art und Weise, was zu transportieren und zu kommunizieren. Und ich musste letztens so lachen, das haben wir auch, Chemisch Kitchen, Das ist ja eigentlich eine Instagram-Geschichte ohne Ende, Kochkurse und so weiter. Die haben ein Kochbuch gemacht. Ich war bei der Präsentation. Du glaubst gar nicht, die waren glücklich, gerührt, völlig fassungslos, wie sie was in den Händen hielten, was sie produziert haben, was ewig hält. Wenn Fehler drin sind, sind Fehler drin. Da kann man jetzt nicht kurz nochmal nach. Und die waren wirklich, wo ich denke, boah, die haben Hochachtung vor Print, vor analogen Produkten. Und das darf man nicht unterschätzen. Die haben natürlich keinen Bock, irgendwelche Tageszeitungsmeldungen oder sonst was jeden Tag sich reinzuziehen. Aber die sind, was Qualität und was den Umgang mit Papier und so weiter, sind die viel aufmerksamer, als man vermutet. Und es gibt wirklich Bloggerinnen, da ist, ich will jetzt keine Namen nennen, aber die sind so zuverlässig, die bilden nichts ab, was sie nicht gut finden. Das ist ja der Nachteil bei diesem digitalen Weltgeschehen. Nein, das ist digital, dass du so viel postest und ablichtest, damit dein, wie heißt dieses Ding, Algorithmus,
genau,
dass der dabei bleibt, dass du immer wieder transportiert wirst. Und das ist einfach Humbug, das ist scheiße.
Also wenn funktioniert ja leider auch, gerade auf TikTok und so.
TikTok, ja.
Aber das
ist
nicht die, von denen du
redest. Ja. Das ist Spiel. Ja. Wir sind auch auf TikTok und ich spiele damit. Mhm. Ich kann es mir leisten, weil wir haben unheimlich viel Content, guten Content und kann da viel auch machen. Ich meine, wie willst du denn als Unternehmerin, jetzt mal tatsächlich, weil die verdienen ein Schweinegeld auf TikTok, ne, wie willst du diesen ganzen Input machen? Du kannst ja nicht bei 2, 3 Stationen sagen, oh, die waren scheiße, ich gehe zur 3., 4. Haben die ja gar keine Zeit und Energie.
Ich nehme an, du wolltest mich reizen und irgendwas so hineinbuxieren mit alten weißen Männern, Kritikern, aber da läufst du bei mir natürlich offene Türen ein, denn warum lese ich den Espresso und bejubel diese Zeitschrift? Weil sie genau das nicht tut. Sie ist so ein bisschen alte Schule und vielmehr neue Schule. Und das war sehr spannend, was du über Instagram erzählt hast. Dir danke ich erstmal fürs Gespräch.
Danke dir.
Danke Bernhard, danke Jan Mastantuono, danke Eva Maria, deren Tipps mit dem Brex ich bald mal ausprobieren werde. Mein Bericht dann also wahrscheinlich schon beim nächsten Treffen in Petzolds Kitchen. Ein Danke an euch auch fürs Zuhören natürlich und großen Dank, wenn ihr den Folgen-Button für ein Abo anklickt.
Petzolds Kitchen, der Foodie-Podcast aus Berlin.